Kann eine nie endende Erzählung an die Stelle des Todes treten? Und das fragt Peggy Mädler in ihrem Buch »Wohin wir gehen«. Die Autorin erzählt in ihrem neuen Roman die Geschichte von drei Generationen über mehr als ein Jahrhundert. Eine Geschichte, in der die Freundschaft zur Heimat für Menschen wird, die aus ihrer Heimat vertrieben werden. Peggy Mädler ist bei uns im Studio. Guten Tag, Frau Mädler.
Guten Tag.
Wie ist das mit der Erzählung, die an die Stelle des Todes tritt? Geburt und Tod werden dann zu einer Rahmenhandlung für das Heraustreten einzelner Menschen. Also der Mensch tritt aus dem Chor der Gesamtheit allen Lebens heraus, erzählt seine Geschichte. Ja, und dann tritt er wieder zurück. Das ist ein Bild aus Ihrem Buch. Das lassen Sie Rosa, eine Ihrer Hauptfiguren, sagen. Das ist eigentlich ein sehr tröstliches Bild, oder?
Ja, für mich tatsächlich schon. Ich bin ja eher Atheistin. Dann ist schon die Frage, was bleibt nach dem Tod? So. Und die Frage stelle ich mir tatsächlich weniger aus der Perspektive dessen, der gestorben ist. Also da bin ich wirklich atheistisch geprägt, dass der Tote nicht mehr um den Tod weiß. Also das ist sozusagen meine Glaubensvorstellung dabei. Sondern es interessiert mich aus der Perspektive der Lebenden, die den Toten vermissen. Was bleibt von ihm zurück? Die Erzählung und Erinnerungen bleiben zurück. Und ich bin auch jemand, der tatsächlich sich sehr dafür interessiert, wie die Vergangenheit die Gegenwart auch prägt. Und ich glaube, dass man die Geschichten und Erzählungen seiner Eltern und Großeltern, auch der längst Verstorbenen, tatsächlich in sich noch mitträgt. In der Gegenwart.
Sie haben das gerade so leichtfüßig gebraucht. Atheistin, das ist so ein großes, schweres Wort. Auch der Nichtglaube ist auch ein Glaube, das hat Arnold Stadler mal gesagt. Andererseits muss man sagen, Agnostiker reden sich ja auch immer ein bisschen heraus und beziehen nicht klar Stellung, oder?
Ja, ich habe mal ein Theaterprojekt gemacht unter dem Titel Woran glauben eigentlich Atheisten und Agnostiker? Seitdem ist dieses Wort für mich tatsächlich gar nicht mehr so ein großes Wort, sondern es ist sehr plural, sehr widersprüchlich geworden. Also seit diesem Projekt gibt es für mich auch nicht mehr den oder die Atheistin an sich, sondern es ist tatsächlich sehr, sehr heterogen. So, was so die einzelnen Puzzle in den Weltvorstellungen, in den Glaubensbildern der Atheisten sind. In erster Linie ist es für mich eine Form der Selbstbezeichnung. Genauso wie man sagen kann, ich bin katholisch oder ich bin evangelisch und trotzdem ist noch nicht klar, was ist damit eigentlich gemeint. Also das Erzählen fängt da eigentlich erst an.
Die meisten Menschen sagen dann doch, ich glaube doch, dass es etwas gibt, was größer ist, als ich selbst bin, oder?
Zum einen ist es natürlich ein Puzzleteil von Identität und bestehen natürlich aus sehr, sehr verschiedenen Puzzleteilen. Ich kann sagen, ich bin atheistisch oder kann mich so beschreiben. Ich kann sagen, ich bin ostdeutsch, ich bin eine Frau, ich bin eine Mutter. Ich bin jemand, der sich als Freundin bezeichnet in vielen Kontexten. Bin Akademikerin geworden, komme aber aus einem eher nicht akademischen Milieu. Also Herkunft, Positionierung in der Gegenwart, als auch Glaubensfragen, das sind alles Puzzleteile der eigenen Identität. Wie wiederum so eine Glaubensvorstellung oder Weltvorstellung, und so würde ich es erstmal bezeichnen. Also wenn ich sage, ich bin atheistisch, dann gehören für mich bestimmte Vorstellungen dazu, die ich von der Welt habe. Und bei mir ist es tatsächlich so, selbst wenn es einen außerhalb des menschlichen Diskurses, was nicht erfassbar ist, dieses Außerhalb ist nicht zu beschreiben mit menschlichen Mitteln, wenn es das denn gibt, so, dann muss ich ganz klar sagen, dass mich das innerhalb des menschlichen Diskurses interessiert. Das finde ich tatsächlich das Spannende.
Das ist jetzt ein weites Feld, da könnten wir noch länger drüber weiterreden. Wir kommen aber jetzt mal auf Ihren Roman zu sprechen. Sie erzählen in Ihrem Roman die Geschichte der Freundschaft zwischen Almut und Rosa und zwischen Elli und Christine. Jetzt fangen wir mal bei Almut an. Das ist eine ganz wichtige Figur in Ihrem Roman. Wer ist Almut?
Also Almut und Rosa, die sind beide enge Freundinnen, die in Böhm, also konkret in Reichenberg, heute Liberec, der 30er und 40er Jahre aufwachsen. Und tatsächlich erwächst aus dieser Kinderfreundschaft, die es eigentlich ist, in der Zeit sind sie schon sehr, sehr eng, wachsen fast wie Schwestern, erwächst durch verschiedene Umstände, die sie eigentlich selbst kaum beeinflussen können. Also das ist zum einen Brüche der Vertreibung, die ihnen passieren, aber eben halt auch Wechsel der politischen Umstände, dass sie dann in der sowjetischen Besatzungszone in eigentlich die junge DDR reinwachsen, dass sich daraus eine lebenslange Freundschaft ergibt oder daraus erwächst, die schon auch mit Veränderungen klarkommen muss, so, oder aushalten muss, aber sich letztendlich in diesen Biografien, in dieser Biografie von Almut vor allen Dingen, die wirklich sehr durch Brüche gezeichnet ist, plötzlich am Ende doch als so eine Kontinuität herausstellt.
Die Geschichte ihres Lebens. Die Sie dann ja auch erzählen. Almuts Eltern sind auf tragische Weise ums Leben gekommen. Sie hat niemanden mehr. Deswegen wird Rosa und Rosas Familie, die wird ihre neue Heimat. Und so erklärt sich auch diese enge Freundschaft zwischen den beiden, zwischen Almut und Rosa. Sie haben es gerade gesagt, ja, ihr Buch ist nicht nur ein Buch über Freundschaft, es ist auch ein Buch über Lebensbrüche und über Verluste und wie Menschen mit diesem herausgeworfen werden, aus dem Leben umgehen. Almut muss dann mit Rosas Familie ihre Heimat, die Tschechoslowakei, dann mit Kriegsende verlassen. In Brandenburg finden sie eine neue Bleibe. Ist das auch eine neue Heimat?
Wie Heimat definiert wird, ist in diesem Buch sehr unterschiedlich. Das habe ich auch sehr bewusst gemacht. Almut und eine andere Figur in dem Roman, Christine, das sind so zwei Figuren, die eigentlich sehr stark bei Menschen, bei anderen Menschen zu Hause sind. Bei Almut kommt schon noch der Erinnerungsraum und auch Sprache als so ein Ort, an dem sie sich heimisch fühlt oder zu Hause fühlt, hinzu. Die Ida, Rosas Mutter, die jahrelang im Böhmen der 40er Jahre, so nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in die Tschechoslowakei, im Widerstand ist, die Kommunistin ist, die ist eher so ein Typ, der im Anschluss eigentlich, wie sich die Arbeiterbewegung auch lange Zeit definiert hat, die gesagt hat, wir haben kein Vaterland, wir haben keine Heimat, auch lange Zeit nicht das Heimatrecht hatten als die Besitzlosen. Wir sind überall zu Hause, wir sind unter unseresgleichen zu Hause, also mit denen sich ein politischer Kampf oder ein gemeinsames Interesse verbindet. Wir sind im Auftrag eigentlich zu Hause. Und das ist schon eine Vorstellung oder ein Geländer, an das Ida fasst. So, also dass sie sich nimmt, um sich nach der Vertreibung oder in der DDR ist ja von Umsiedlung gesprochen worden. Da wurde ja der Begriff Vertreibung gar nicht benutzt. Es wurde kaum über die Erfahrung der sogenannten Umsiedler berichtet. Also 1953 sprach man schon mit den ehemaligen Umsiedlern und da war das Thema sozusagen beendet. Und Ida ist schon jemand, die tatsächlich in diesen Auftrag sich sowas wie eine neue Heimat oder ein Zuhause aufbaut.
Das erklärt auch vieles, dass viele Familien sich da auch im Kommunismus in der Hoffnung, da eine neue Gesellschaft aufzubauen, eine neue Heimat, ein neues Zuhause gesucht haben. Sie beschreiben das auch sehr schön. Also Almut und Rosa, die werden auch überzeugte Kommunistinnen. Da beschreiben sie aber auch, wie das damals in der jungen DDR war, wo alles so hoffnungsfroh begann. Ja, und dann auch ziemlich schnell klar wurde, wie das alles nicht so richtig funktioniert hat, oder?
Ich weiß nicht, ob es schon so klar ist, wenn man in dieser Zeit tatsächlich lebt und agiert. Es gibt ja ein längeres Kapitel des Ankommens, nämlich in dem brandenburgischen Kirchmöser, das 1947 spielt, wo wirklich so ein Jahr erzählt wird. Dieses Ankommen ist ja immer so ein spannender Zwischenraum. Keiner weiß, wie lange so ein Ankommen dauert, wann es eigentlich zu Ende ist, wann ist man angekommen in einer neuen Umgebung oder in neuen politischen Verhältnissen. Bei Ihnen wird es über ein Jahr erzählt. Natürlich ist das auch, wenn man es aus der Perspektive des Bruches sieht, es ist eine Veränderung, es ist ein Bruch, den sie erfahren. Sie kommen neu an, in einer neuen Landschaft, aber eben halt auch in einer neuen politischen Umgebung. So, und gleichzeitig ist ein Bruch auch nicht immer negativ zu bewerten. Also ich wollte schon nicht vom Rückblick, also aus dem Rückblick heraus, wo wir alle schon wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist, wo wir immer schlauer sind als die Gegenwart der Vergangenheit, so, und immer schon bewerten können, uns diese roten Fäden, diese roten Linien basteln, diese Kontinuität und Kausalität zurecht basteln. Das wollte ich vermeiden. Also ich wollte tatsächlich so ein Stück weit diesen Aufbruch, also diese Erfahrung des Aufbruchs und auch die Lust an der Gestaltung der Veränderung mit drin haben. Und gleichzeitig sieht man natürlich schon an den Akten dieser Zeit, dass dieser Aufbruch und diese Gestaltung in eine unglaubliche Bürokratie eingebunden ist, in Genehmigungsverfahren, in Rechenschaftsberichte und so weiter. Ob man aus dieser Zeit heraus ahnen konnte, worauf es hinausläuft, das glaube ich nicht. So, aber es ist beides, läuft parallel. Der Aufbruch und die Kontrolle, die mit dieser Bürokratie
ausgeübt wird. Sie erzählen das sehr schön. Sie haben auch sehr gewissenhaft recherchiert. Da wird erzählt, wie man so einen Stoff für Fahnen beantragen musste. Und da drucken Sie auch diesen ganzen Vorgang ab, dass wieder Briefe geschrieben wurden. Es gelingt nicht, diesen blöden Stoff für diese Fahnen zu organisieren und dann nur in Tauschgeschäften und so. Da wird heute natürlich aus der heutigen Sicht sehr schnell klar, mein Gott, das wird alles in Bürokratie und Struktur ersticken. Da geht gar nichts mehr so richtig voran. Bleiben wir aber noch mal bei Almut. Also man denkt immer, okay, jetzt hat Almut ihre Freundin Rosa, das ist wenigstens die Freundschaft, wo sie auch in der Freundschaft ein neues Zuhause findet. Aber immer wenn das stabil wird und da ist, schwupp, nehmen sie das ihrer Heldin auch wieder weg. Denn dann kommt gleich die nächste große Enttäuschung für Almut, denn Rosa haut überraschend in den Westen ab. Also das ist wieder ein Bruch und ein ganz tiefer Verlust für Almut, oder?
Ja, also als ich den Roman angefangen habe, ging es mir in erster Linie darum, also dass ich gesagt habe, ich möchte verschiedene Geschichten vom Wegkommen, vom Ankommen und vom Bleiben erzählen. Und das tatsächlich auch verortet in unterschiedlichen historischen Kontexten, also 20. Jahrhundert, was voll von diesen Brüchen natürlich ist, aber bis in die Gegenwart hinein von freiberuflichen Mittelalten, ich sage jetzt mal nicht mehr jungen, 40-jährigen Frauen so. Und da spielt natürlich schon eine Rolle, ist es Weggehen, ist es irgendwo Ankommen oder auch das Bleiben, ist es eine Wahl oder ist es erzwungen durch äußere Umstände? Bei diesem Weggehen aus der Tschechoslowakei haben beide Mädchen zu dem Zeitpunkt 14 und 16 sind sie haben überhaupt keine Wahl. So, selbst Ida als beglaubigte Antifaschistin hat keine Wahl, sondern muss die Tschechoslowakei verlassen. Als Rosa kurz vor dem Mauerbau, also 1960, die DDR verlässt und sich dafür entscheidet zu gehen, dann mag das eine sehr schwere Entscheidung für sie sein, auch vor dem Hintergrund ihrer Mutter, aber es ist eine Entscheidung, die sie trifft. Und umgekehrt würde ich aber auch sagen, auch Almut trifft in diesem Moment eine Entscheidung, weil von Rosas Seite aus sie natürlich das Bedürfnis hat, dass die Freundin mitkommt. Rosa trifft in dem Moment die Entscheidung zu bleiben. Das sind nicht komplett frei gewählte Entscheidungen. Sie sind eingebunden in den Kontext trotzdem, in die Geschichte einer Beziehung, in die Vorerfahrung. Almut entscheidet sich auch zu bleiben, weil sie nicht noch einmal losgehen will. Das ist eingebunden in eine Vorerfahrung. Aber trotzdem kommt hier stärker so der Moment der eigenen Entscheidung mit rein.
Und des freien Willens dann ja. Auch, sich entscheiden zu können. Es gibt da eine rätselhafte, aber auch eine sehr bewegende Szene in dem Buch zwischen Rosa und Almut, kurz bevor Rosa dann in den Westen abhaut. Ich habe das auch ein bisschen als Schlüsselszene gelesen. Die beiden machen einen Ausflug im Altweibersommer an einen See, um dort zu baden. Ich zitiere mal zwei, drei Sätze. Rosa lässt plötzlich einen lauten Schrei aus ihrer Kehle. Mit aller Kraft schreit sie los und hört nicht wieder auf. Und ehe es sich Almuts Kopf anders überlegen kann, schreit auch sie den Himmel und die vorziehenden, schnatternden Gänse an. Sie wollen gar nicht mehr aufhören. Danach fühlt sich Almut so merkwürdig leicht an, als hätte sie sich selbst einmal von oben bis unten durchgeschüttelt. Ja, das ist schon eine merkwürdige Szene, oder?
Ja, das ist eine Szene, die in Kirchmöse eigentlich noch passiert, also 1947. Da ist der Weggang von Rosa eigentlich noch nicht zu erahnen, sondern das ist für mich tatsächlich so ein Stück weit ein Bild von diesem Aufbruch gewesen. Also gerade Almut trägt ja viel Last auf ihren Schultern in diesem Ankommen in Kirchmöse. Sie hat ihre Eltern verloren und musste den Ort ihrer Kindheit verlassen. Und es ist eine Szene, die relativ spät in diesem Jahr in Kirchmöse spielte. Und das ist schon auch ein Ausdruck für eine Bewegung, die in diesem Ankommen gleichzeitig passiert, nämlich ein Stück weit auch ein Loslassen.
Ich habe es auch als Initiationsszene gelesen. Also die beiden haben jetzt ja keine Firmung oder Kommunion oder sonst irgendwas, sondern sie fahren da zu dem See und dann ereignet sich dieses Erwachsenwerden in diesem enormen Schrei. Das hat ja auch was Magisches, oder?
Ja. Also in der Beziehung zwischen Rosa und Almut hat es immer auch viel mit Mut zu tun. Also ich finde die Beschreibung mag ich auch sehr schön. So, bei ihnen ist es schon eingebunden, auch in eine Frage, wie laut getraut man sich, auch in der Öffentlichkeit zu sein? Wie sehr lässt man so sein Inneres nach außen, auch in der Öffentlichkeit? Und da ist Rosa immer die mutigere von beiden. Almut ist eher die zurückgezogene. also die auch lange Zeit tatsächlich im Schweigen versucht, das Weggehen von Rosa dann später zu bewältigen. Und erst spät darauf kommt, dass das Erzählen und das Aussprechen der eigenen Geschichten und Erfahrung tatsächlich auch sowas wie ein Zuhause sein kann, sowas wie eine Befreiung oder eine Heimat auch sein kann.
Interessant ist dieser Roman, weil es auch um Verluste und Brüche im Leben geht. Spannend ist, dass vorgestern Judith Schalansky hier war, die ein Buch über Verzeichnis einiger Verluste geschrieben hat. Und dann haben wir auch drüber gesprochen, wie das eigentlich ist. Sie waren 14, 15, 16 Jahre alt, als die Mauer fiel, oder?
Sie waren
13 Jahre alt. Judith Schalansky war auch erst 9. Mhm. Aber trotzdem gibt es diese Erfahrung des Großkollektivs ihrer Eltern, dass man eine ganze Vergangenheit verliert mit dem Untergang der DDR. Beschäftigt Sie das als junge Autorin vielleicht auch deswegen so stark, dieses Thema Verluste?
Ich würde es tatsächlich erstmal neutraler Brüche nennen, aber das ist tatsächlich der Grund. Also das ist wirklich der Grund, so diese Erfahrung mit 13 und eben halt dann mit 14, 15. Ich glaube, mein Ankommen in dem Vereinigten Deutschland hat schon ein paar Jahre gedauert. Ich kann mich schon noch erinnern an so Momente, wo ich meinen Geschichtslehrer von Robespierre komplett anders reden höre als noch ein Jahr zuvor. Also diese Verwunderung oder diese Gleichzeitigkeit des Sprechens oder die Fragmente des politischen Systems der DDR, was ich noch lange gespürt habe in Dresden in dem Schulkontext, das hat eine ganze Weile gedauert. Ich würde sogar sagen, bis in die 20er hinein, wo ich erstmal von so ostdeutscher Herkunft weggegangen bin und immer froh war, wenn man mir meine ostdeutsche Identität, diesen Puzzleteil meiner Identität nicht ansieht, nicht anhört. Ich war immer froh, wenn man mich nicht erkennt, bis hin dann Ende 20, wo ich schon das Gefühl hatte, so in gewisser Weise angekommen zu sein und plötzlich tatsächlich auch wieder zurückgegangen bin zu meinen Eltern, zu meiner Herkunft, mich plötzlich wieder angefangen habe, dafür zu interessieren. Und diese Brüche der Nachwendezeit, die schon sehr stark vor allen Dingen die Elterngeneration betroffen haben, also wo wir jetzt in dieser Kindergeneration eigentlich die Zuschauenden waren, die natürlich auch mit diesem Bruch bei den Eltern umgehen mussten, aber trotzdem noch in der Position der Zuschauenden waren, das ist schon etwas, was ja auch im Roman drin vorkommt, also da ist es ja so, dass die Eltern von Christine eigentlich bleiben, sich gar nicht vom Ort bewegen und trotzdem verändert sich komplett die Landschaft um sie drumherum. Sei es, dass Freunde, Kollegen und so weiter ihre Arbeit verlieren, sei es, dass sich dieses politische System um sie drumherum verändert. Und sie müssen mit diesem Bruch genauso umgehen. Warum ich nicht Verlust sofort sage, ist, weil ich habe Momente schon des Verlustes auch gehabt, aber insgesamt jetzt rückblickend, da haben wir wieder diesen Rückblick, wo man sich so einen Faden natürlich auch sagt und bastelt und Erfahrungen einsortiert, würde ich sogar sagen, dass die Erfahrung des Bruchs eine Bereicherung für mich gewesen ist.
Es geht natürlich auch immer um die Suche nach ein neues Zuhause, nenne ich es nun mal, um nicht um Heimat zu benutzen, auch um die Suche nach einem Sinn, der die Menschen ja auch trösten kann. Religion taucht da nur sehr, sehr entfernt auf. Sie haben es zu Anfang gesagt, Sie sind säkular aufgewachsen, würden sich eher als Atheistin bezeichnen. In Berlin ist die katholische Kirche 15 Minuten entfernt, die evangelische 5 Minuten. Das sind aber auch Informationen, die wir in Ihrem Buch mitbekommen. Warum?
Ich habe so ein bisschen recherchiert, Wohnanlagen, betreutes Wohnen für Senioren und habe dabei gemerkt, dass tatsächlich in fast jeder Beschreibung der Wohnanlagen für Senioren diese Information, wie weit die nächste Kirche entfernt ist, mit enthalten ist. Und das ist natürlich auch nicht verwunderlich. Also die DDR hat schon einen sehr starken Schnitt gesetzt in der Auseinandersetzung mit Religion, auch in den ganzen Ritualen, die um Religion eine Rolle spielen. Ich habe das im Dorf meiner Tante gemerkt, dass tatsächlich nach der Wende so im hohen Alter sich plötzlich Leute wieder an die Religion eigentlich ihrer Eltern erinnert haben, sich plötzlich wieder angefangen haben, damit auseinanderzusetzen. Interessant finde ich schon an dieser ganzen Geschichte der Vertreibung im 20. Jahrhundert. Also es sind ja insgesamt Zahlen sprechen von 14 Millionen Menschen, die vertrieben worden sind und neu ankommen mussten. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass Gemeinden, die vielleicht vorher komplett katholisch waren oder Gemeinden, die vorher eher säkular waren oder Gemeinden, die vorher evangelisch waren, plötzlich durchmischt wurden. Habe ein Interview in der Wohnanlage gemacht, wo ich gedacht habe, in diesen Wohnanlagen passiert dann doch auch wieder so eine Durchmischung. Also dass so der Hintergrund von den alten Männern und Frauen sehr verschieden ist.
Also die Religion der Großeltern ist immer irgendwie noch da, zumindest als Bezugspunkt, oder?
Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich erst mit so 11 oder 12 überhaupt erst von der Existenz Gottes erfahren habe. Vorher habe ich das Wort nie gehört oder diese Möglichkeit, dass man gläubig sein kann, habe ich vorher nie gehört. Das heißt, diese Möglichkeit ist überhaupt sehr spät in mein Leben reingetreten. Insgesamt glaube ich, dass sich jeder, ob jetzt katholisch, buddhistisch, evangelisch, muslimisch, atheistisch, dass sich jeder trotzdem, und das sind die Kernfragen in der Welt, fragen muss, wie gehe ich mit dem Tod um? Was glaube ich? Was im Tod, im Sterben passiert? Wo finde ich auch Trost? In welcher Antwort? Und was kann ich wissen? Das ist für mich diese zweite Frage. Was weiß ich? Und so die ganze Frage zwischen freier Wille und wie sehr bin ich beeinflusst? Ich gehe auch davon aus, dass ich sehr stark in meinen Entscheidungen beeinflusst bin, würde das aber eher Soziologie oder mich interessiert eher dieser soziologische Bereich, von dem ich beeinflusst bin.
Aber irgendwie braucht man ja auch ein Gefühl der Grundgeborgenheit. Also wo fühle ich mich geborgen? Das ist ja spannend, wenn Sie sagen, Gott habe ich in meiner Kindheit gar nicht gekannt, während ich zum Beispiel in einer Welt von Engeln und Schutzengeln und Wundern des katholisch und christlichen aufgewachsen bin, wo ich immer das Gefühl hatte, ach, das ist ja märchenhaft, magisch, toll. Also da falle ich immer in ein Netz hinein. Es kann mir eigentlich gar nichts passieren, weil ich bin ja eigentlich schon erlöst. Ich bin ja doch frei durch den Glauben. Ja. Also, das
ja, aber ich habe ja vorhin gesagt, dass mich das innerhalb des menschlichen Diskurses interessiert. Und wenn Sie das erzählen, interessiert mich sofort, wer sind diese Menschen, die in diesen Raum hergestellt haben, die ihnen diese Engel ans Bett gehängt haben, die ihnen diese Geschichten erzählt haben. Es sind Menschen, die ihnen diesen Raum zur Verfügung gestellt haben, diesen Geborgenheitsraum. So, und das interessiert mich tatsächlich, also wie man behütet bei Menschen sein kann, wie Menschen Beheimatung, Behütung, Geborgenheit herstellen können füreinander.
Im Klappentext Ihres Romanes steht, dass es in dem Buch um den Moment geht, in dem man sieht, was wirklich zählt. Was zählt denn wirklich im Leben?
Für mich zählen sehr stark Freundschaften. Also, dass ich eingebunden bin in Freundschaft und selbst auch Freundin bin für andere Menschen. Tatsächlich zählt für mich auch dieser Versuch, einen Platz in der Welt zu finden mit dem, was man gern macht und mag. Und darin auch gesehen, gehört zu werden und eine gewisse Anerkennung zu finden. Für mich zählt schon auch der Blick zurück auf die Vergangenheit, auf jeden Fall. Also auch ein Stück weit die Bewahrung von Sachen, die ich mitgegeben bekommen habe und die ich gern weitergeben würde in die nächste Generation. Was für mich wirklich zählt und wirklich Ausgangspunkt sowohl in meinem privaten Leben ist, als auch in einem gesellschaftlichen Raum, ist wirklich Kommunikation. Miteinander zu reden und sich gegenseitig diese Geschichten zu erzählen und gegenseitig auch erzählen, was zum Beispiel für einen zählt. Also wirklich nicht davon auszugehen, dass man etwas pauschalisieren kann, sondern zu versuchen, die meisten Begriffe und nicht nur die großen wie Glück, Heimat oder was auch immer, so subjektiv wie möglich zu verstehen und nachzufragen, was der andere vielleicht darunter meinen könnte.
Das erfahren wir auch in Ihrem Buch, wie man mit Brüchen, ich sage jetzt bewusst Brüche und nicht Verluste oder Abschiede, sondern Brüche umgehen kann, indem man anfängt zu erzählen und sich zu unterhalten und nach dem roten Faden zu suchen. Das geschieht ja fast reflexartig, der einem dann einen Sinn gibt und einen Platz in der Geschichte und die Geschichte, die man gelebt hat, verortet. Vielen Dank, Peggy Mädler. Wohin wir gehen, so heißt Ihr Roman. Ein Buch über Brüche im Leben und wie Menschen damit umgehen, wie sie lernen, ihr Leben auch nach großen Brüchen zu lieben. Auch ein spannendes Buch über Frauenschicksale in den Umbrüchen des 20. Jahrhunderts. Sie geben auch den Frauen in diesem Buch eine Stimme. Natürlich über Freundschaften. Ein Buch, das ich Ihnen unbedingt empfehle. Erschienen ist es im Galliani Verlag Berlin. Es hat 224 Seiten, kostet 22 €. Vielen Dank.
Dankeschön.